deine schöne Einleitung. Und ja, ich denke, es ist ein spannendes Thema, was heute vor uns steht. Aber bevor wir uns einzelnen Personen widmen, Burkhard, wenn du die Folie schon mal an die Wand wirfst, gab es heute Morgen so einen, wie soll ich mal sagen, so einen direkten Bezug. Weil ihr wisst ja, jeder hier auch in dieser Gemeinde hat so seine Aufgaben und wenn ich ehrlich bin, also meine Aufgabe bis jetzt, in der Regel war es noch nie, morgens den Kaffee zu kochen. Nur da Bettina gerade ein bisschen außer Gefecht ist, haben wir gesagt, nein, jetzt fragen wir nicht schon wieder die Ute, ob sie einspringen kann, was sie wirklich ja oft macht. Nein, komm, ich komme einfach früher und mach das. Und dann merkt man erstmal, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja, das ist ja nicht eben so Schalter an und fertig. Und das hat auch etwas damit zu tun, und Holger, du hast das auch erwähnt, dann kam Sigrid und Frank, und auch das ist Arbeit. Dann habe ich mir gedacht, hey, das passt eigentlich wirklich sehr gut zu diesem Thema, was heute vor uns steht. Denn wir finden auch in der Bibel sehr, sehr viele Menschen und teilweise unbekannte Menschen, und ich brauche auch euch gleich, um mal zu sehen, wie unbekannt die wirklich sind. Also keine Angst, ihr müsst nur sagen, ob ihr sie kennt oder nicht. Aber solche Menschen gibt es auch in der Bibel. Und ich persönlich bin auch davon überzeugt, diese Menschen gibt es auch in unserem täglichen Alltag. Sie gibt es hier bei uns in der Gemeinde, sie gibt es aber auch zum Beispiel im Arbeitsleben. Ich meine, die einen oder anderen wissen ja, was ich mache. Und man wird jetzt sagen, ja, du bist da so eine Frontsau. Also, Entschuldigung mit dem Ausdruck. Also du stehst irgendwo immer da vorne. Aber ich betone immer wieder, ich bin so gut wie mein Team. Denn diese vielen kleinen Rädchen, die daran arbeiten, dass wir erfolgreich sind, die tragen ihren Anteil dazu bei. Und wir kennen das aus der Bibel. Wir kennen große Namen. Wir kennen Mose, wir kennen David, wir kennen Paulus und viele mehr. Und die sind uns bekannt. Wir kennen ihre Lebensgeschichte. Wir wissen, dass wir uns an ihnen orientieren können. Aber geht es euch nicht auch manchmal so, wenn man so große Persönlichkeiten sieht, auch Persönlichkeiten in unserem Alltag, dass wir dann davor stehen und sagen, okay, das sind schon bewundernswerte Vorbilder, aber ich bin ja gar nicht so wie die. Ich habe weder diese Eigenschaften, ich bin gar nicht in dem Umfeld aufgewachsen, ich hatte nicht die Erziehung, ich hatte vielleicht auch nicht den finanziellen Hintergrund. Also es ist schön, dass die das machen, aber ich nicht, weil ich bin ja ganz anders. Und auch da muss ich sagen, und das erlebe ich auch in vielen Situationen, Menschen, die vielleicht etwas im Vordergrund stehen, andere neigen sehr schnell dazu, du machst das doch immer so super, kannst du das nicht auch machen? Ne? Aber ich denke, es ist falsch. Oder es gibt auch andere Möglichkeiten, und das werden wir heute Morgen sehen. Denn wir finden in der Bibel eine Menge von Helden oder Vorbildern, die oft übersehen werden. Menschen, die durch ihren Mut, durch ihren Glauben, durch ihre Handlungen die biblische Geschichte mitgeprägt haben. Auch wenn ihre Taten und ihre Namen ein Stück weit im Hintergrund sind. Und von diesen Menschen möchte ich heute etwas erzählen. Ich möchte einladen dazu, dass ihr eure Bibel nehmt und wenn ihr sie lest, vielleicht auch bewusst auf diese Randfiguren achtet. Denn auch sie haben etwas zu sagen. Auch sie können uns Hilfestellung geben in unserem Leben, weil wir manches Mal eben auch nur so kleine vermeintliche Randfiguren sind, die aber wichtig sind. Kommen wir zu der ersten Person, und die kennt ihr noch. Also ich wollte mal so langsam anfangen. Was fällt euch denn zu Barnabas ein? Den kennen sicherlich ein Großteil von uns. Bitte? Er war ein Räuber. Den Barnabas meine ich nicht. Ich meine den Barnabas, der früher mal Josef hieß. Genau, das war der Begleiter von Paulus. Vielen Dank. Und immer wenn wir an Paulus denken, an seine Geschichten, dann finden wir in der Begleitung des Paulus den Barnabas. Das können wir in der Apostelgeschichte nachlesen. Und das Schöne an dieser Person ist, der ist sozusagen etwas wie ein Vorbild für Hoffnung, für Ermutigung. Und er ist jemand, der auch dazu neigt, sich selber zurückzunehmen und andere in den Vordergrund zu schieben. Sein ursprünglicher Name war Josef und erhielt von den Aposteln den Beinamen oder den Namen Barnabas. Und das heißt Sohn der Ermutigung. Und das drückt etwas aus über seinen Charakter. Und wir wissen, dass in der Bibel gerade die Bedeutung von Namen sehr wichtig ist. Sie sagen etwas über die Person selber. Und dieser Name, Sohn der Ermutigung, das ist ein Zeugnis für ihn. Er ist bekannt, dass er unermüdlich den Paulus unterstützte. Denjenigen, der damals die Christen verfolgte, und es war Barnabas, der für ihn bürgte nach seiner Bekehrung und dafür sorgte, dass er auch unter den Aposteln aufgenommen wurde. Und diese Haltung, die Barnabas hier an den Tag gelegt hat, die führte letztendlich dazu, dass Paulus sein Leben radikal ändern konnte, dass er wirken konnte und dass diese Wirkung, dass die Verbreitung des Evangeliums letztendlich zur Verbreitung des Christentums führte. Und Barnabas war einer von denen im Hintergrund, die maßgeblich daran beteiligt waren. Er war derjenige, der Paulus so ein Stück weit in den Vordergrund hob und ihn unterstützte. Wer kennt denn Jochebed? Jochebed, das war die Mutter von Mose, von Aaron und von Miriam. Und wenn wir jetzt sie mit Mose in Verbindung zu bringen, dann war Jochebed eine Mutter, die extrem mutig war, die aus ihrem Glauben heraus diesen Mut beweisen konnten in Zeit großer Gefahr. Das können wir nachlesen im zweiten Buch Mose. Und wir erinnern uns an diesen grausamen Erlass von Pharao, alle hebräischen männlichen Säuglinge umbringen zu lassen. Und es war sie, die den Mose in dieses wasserdichte Körbchen legte, im Schilf des Nils ihn dort versteckte. Und diese geniale Tat rettete Mose. Und wir wissen, was dann alles mit Mose geschah, wie Gott ihn benutzte und so weiter, wie dann die Tochter des Pharaos ihn gefunden hat, sich um ihn kümmerte, ihr Sohn in Sicherheit war. Aber das Zeugnis dieser Frau, diesen Mut aufzubringen, wo man ganz genau wusste, auf diese Tat stand eigentlich nur ein Urteil, nämlich der Tod. Das war untersagt. Aber ihre Liebe und ihr Glaube halfen ihr, dieses Werk zu vollbringen, ihren Sohn zu bewahren. Eine interessante Frau, die uns Mut machen kann. Mut machen kann, vielleicht auch in einer Zeit, wo wir selber merken, um uns herum, da ist eigentlich alles gegen uns und egal, was wir machen, das ist irgendwie immer falsch und trotzdem standhaft zu bleiben. Wer kennt denn Mordecai? In welchem Buch kommt er vor, Alex? Esther, genau. Wir denken an das Buch von Esther und an wen denken wir in erster Linie? An Esther, ne? Weil nach ihr ist dieses Buch benannt und die Geschichte, die wir dort finden, die spielt sich damals im Persischen Reich ab. Und dieser Mordecai, der kennzeichnet sich durch Mut und Loyalität und strategische Klugheit. In einer Zeit, wo damals die Juden in so einer Art Diaspora waren und wir finden, dass oft die Tapferkeit von Esther hervorgerufen wird oder hervorgehoben wird, aber Mordecai war wieder jemand, der ein bisschen im Hintergrund wirkte. Durch seinen Scharfsinn hatte er die Weichen gestellt, damit das jüdische Volk gerettet wurde. Auch war er es, der ein Attentat oder einen Plan dafür auf den König Xerxes aufdeckte, der seine Loyalität zum Thron zeigte und dadurch später dann eine herausragende Stellung am Hof bekam und damit Einfluss nehmen konnte. Auch hat er sich geweigert, ich sage jetzt mal, falsche Führer anzuerkennen. Und letztendlich führte das dazu, auch seine Aufforderung an Esther, sich zum jüdischen Glauben zu bekennen oder zum jüdischen Volk. Und all das führte dazu, dass letztendlich das Volk gerettet werden konnte. Auch hier jemand, den wir finden, der im Hintergrund wirkt, der eine gewisse Loyalität gegenüber denen hatte, die dort das Sagen hatten, aber damit eben auch die Möglichkeit, durch sein Zeugnis Einfluss zu nehmen. Und ich denke, auch das ist eine wunderbare Chance, die wir alle haben, in unserem Alltag durch unser Zeugnis, durch unser Verhalten andere zu beeinflussen. Es kommt wieder eine Dame, die kennt ihr alle ein bisschen besser, die Lydia. Die sagt den meisten von euch was. Danke, genau. Erste Christin in Europa. Aber nicht nur, dass sie als solche in der Bibel erwähnt wird, sondern wir finden noch mehr. Sie war eher etwas, sie verkaufte damals Purpur, also wie soll man das sagen, sie war so eine Kauffrau, vielleicht so eine Kleinunternehmerin. Und dadurch hatte sie natürlich auch ein gewisses soziales Ansehen. Man kannte sie in der Stadt. Ich meine, jeder kennt ja auch hier den Bäcker, der hier wohnt. So kannte man auch sie. Aber sie hat diese Position, diese Fähigkeit genutzt und extreme Gastfreundschaft gegenüber den Christen dort an diesem Ort ausleben können. Sie war bereit, ihr Haus zu öffnen, gegenüber Paulus und seinen Begleitern, und sie unterstützte die Christen dort und sie stellte sozusagen ihre Ressourcen zur Verfügung. Und auch das nicht etwa etwas, wo wir sagen, boah, das war jetzt eine super theologisch ausgearbeitete Predigt oder eine bahnbrechende Erkenntnis. Nein, es war schlicht und ergreifend praktisch gelebtes Christsein, durch das sie uns ein Vorbild sein kann. Wer kennt denn Elisea? Oder Elisa, oder ich weiß nicht immer, wie man das so ausspricht. Gesa nickt. Das war ein Diener Abrahams. Wir finden ihn im ersten Buch Mose, im Kapitel 24. Er wird dort zwar nicht direkt benannt, aber man hat ihn identifiziert als den Diener Abrahams. Und er hatte eine Mission. Er sollte nämlich für Isaak eine Frau finden. Und er tat das, und wir kennen diese Geschichte, in sehr umsichtiger, in sehr treuer Weise. Und ich denke mal, auch das, sich bereit zu erklären, im Auftrag von anderen unterwegs zu sein, letztendlich für Gott, ist ein sehr schönes Vorbild. Und auch sein Leben war geprägt durch Gebet. Sich von Gott zeigen zu lassen, was ist denn die richtige Frau für Isaak? Das heißt, diese Verbindung, diese Treue zu seinem Herrn, diesen Auftrag wahrzunehmen, in enger Verbindung mit Gott, weil es letztendlich darum ging, die richtige Frau zu finden. Ich denke, auch das ist bewundernswert. Und auch das können wir uns sozusagen als Vorbild nehmen. Wenn wir etwas tun, tun wir, und sei es noch so klein oder vermeintlich unbedeutend, tun wir es in Verbindung mit Gott. Fragen wir ihn nach dem richtigen Weg, lassen wir uns von ihm zeigen, was richtig ist. Die drei Leute kennt ihr, um die es jetzt geht. Weil bei denen ging es heiß her. Schadrach, Meshach und Abednego. Wem sagen die drei was? Ah, danke, genau. Freunde vom Daniel. Ich habe mir direkt gedacht, so, Mensch, jeder, der das Glück hatte, mal in der Sonntagsschule zu sein oder Jungscha gemacht hat, der kennt, wenn man die Daniel-Geschichte bearbeitet, der kennt diese drei. Eine unglaubliche Geschichte. Oft dann auch nur gesagt, die drei Freunde von Daniel. Wir finden das in Daniel 3. Und was die drei gemacht haben, sie standen zu ihrem Glauben angesichts des Todes. Ihr erinnert euch an die Geschichte, König Nebukadnezar hatte befohlen, ein goldenes Standbild anzubeten. Und die Weigerung führte letztendlich zu einer Verurteilung in einem Feuerofen. Und die drei, die ließen sich davon nicht beeindrucken. Sie sind standhaft geblieben, denn sie kannten ihren Gott. Ihr Gott, der an ihrer Seite stand. Und ich denke, auch das ist so ermutigend, dass dieser standhafte Glaube nicht etwas ist, ja, wenn du da jetzt in den Feuerofen geworfen wirst, ist doch dein Pech, ja, hast du doch selber wissen müssen. Nein, sie vertrauten auf ihren Gott und sie wurden gerettet. Und ich denke, dass dieses Ereignis uns Mut machen kann. Denn die Geschichte geht weiter. Es ist nicht nur, dass sie gerettet wurde, sondern dieses Ereignis, als Nebukadnezar das dann gesehen hat und gemerkt hat, hey, da gibt es ja noch einen, der ist wirklich größer als ich, der steht über mir, da können selbst meine Befehle als König nichts ausrichten. Dieser Nebukadnezar, der kannte die Überlegenheit ihres Gottes an. Und ich denke, das ist ein wunderbares Beispiel, wie Standhaftigkeit im Glauben dazu führen kann, nicht nur, dass man Hilfe von Gott bekommt, sondern dass es vielleicht auch andere Menschen um uns herum verändert. Ihr merkt, ich springe so ein bisschen, damit ihr nicht nur denkt, ach, die Klamotten aus dem Alten Testament, die kennen wir ja nicht. Josef von Arimathea, den kennen die meisten. Also zumindest geht es mit schnellem Schritt auf Ostern zu und dann könnte das sein, dass diese Person auftaucht. Auch hier der Hendrik, der... Genau. Und ich fand es deshalb so bemerkenswert, weil er eigentlich ein Ratsmitglied war, ne, und sozusagen verflechtet war in dieser, ich sage es jetzt einfach mal, jüdischen High Society und dem ganzen Machtgefüge. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass so jemand nicht nur das Grab zur Verfügung stellt, sondern auch fragt, hey, kann ich den jetzt da, wenn ihr den da runtergenommen habt, kann ich den mitnehmen, um ihn in dieses Grab zu legen? Und fragte eben den Herrscher, also der da was zu sagen hat, Pontius Pilatus, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das war mit Sicherheit auch für ihn nicht so einfach. Ich meine, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr mit so doch sehr ranghohen Leuten sprechen müsst, dann hat man schon mal ein bisschen Muffensausen. Ne? Und dann kostet es schon ein wenig Überwindung und Mut. Aber dieser Josef, der war bereit, diesen Mut aufzubringen und letztendlich auch bereit, sich für diese Tat anfeinden zu lassen, vielleicht von seinen Kumpels aus dem Rat, von anderen hohen Herren. Und ich denke, was er gemacht hat, war ein Akt des Glaubens und auch ein Vorbild für uns. Uns diesen Mut zu fassen, gegen jegliche gesellschaftliche oder sonstige Raison oder wo wir vielleicht Nachteile erwarten, wo man dann vielleicht eben, und das, ich weiß nicht, was auf uns hier zukommt, ja, wenn wir sehen, was so politisch läuft. Ich glaube, diese Menschen hier aus der Bibel können ein Vorbild sein, zu unserem Glauben zu stehen und ein Zeugnis auch für andere zu sein, unseren Glauben nicht zu verleugnen, sondern hochzuhalten. Wir kennen andere Personen aus der Bibel, die dann eher so mit gesenktem Kopf abgezogen sind, weil sie gemerkt haben, oh, das ist gar nicht so einfach, diesen Zwiespalt zwischen meiner Position und meinem Glauben und wie kriege ich das übereinander. Aber Josef kann uns hier ein gutes Beispiel sein. Springen wir wieder ins Alte Testament. Wer kennt denn die Hulda? Ja, super. Eine Prophetin, die finden wir im zweiten Buch der Chroniker. Und das war eine Zeit, in der es bei den Juden, ich sage es mal jetzt so schlicht und ergreifend, nicht gut lief. Ne? Es gab so ein bisschen geistige Vergesslichkeit. Die Zeit war geprägt von Verfall. Und diese Hulda, diese Prophetin, die stach wirklich sozusagen als leuchtendes Vorbild heraus. Als nämlich der König Josia bei Renovierungsarbeiten im Tempel das Buch des Gesetzes gefunden hat, da war Hulda eine der wenigen verbliebenen Propheten oder Prophetin, die er aufsuchen konnte. Und sie sagte dem Volk schlimme Sachen voraus, wenn sie sich so weiter verhalten, wie sie sich gerade verhalten. Aber das Schöne war, dass sie auch erkannt hat, dass Josia jemand war, der aufgrund seiner Demut und letztendlich seiner Reue erkannt hat, hey, der Weg, den wir gegangen sind, der war falsch. Und was diese Hulda hier kennzeichnet, war, dass sie in der Lage war, auch anderen genau zu erklären, was ist denn wirklich der Weg Gottes? Was möchte Gott mit diesem Volk? Wie sollt ihr euch verhalten? Wo geht es lang? Welchen Kurs sollen wir einschlagen? Und ich denke, auch das ist etwas, wo wir uns ein Vorbild dran nehmen können. Auch unser Leben als Christen ist geprägt davon, dass wir anderen einen Weg zeigen können, dass wir ihnen helfen können auf ihrem Weg. Wo geht es lang? Wie finde ich zu Gott? Was möchte Gott von uns? Was erklärt uns die Bibel, auch diese Inhalte weiterzugeben? Ich denke, da können wir uns an Hulda ein Beispiel nehmen. Wer kennt denn den Jabez? Ja? Auch im Chronikbuch, ja, genau. Genau, sehr schön. Also ich bin begeistert. Ich muss euch ehrlich sagen, also bevor ich mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt habe, bei dem einen oder anderen stand ich auch da, ich denke so, meine Güte, aber ich finde das gut. Das ist jemand, der sein Leben dem Gebet gewidmet hat, der wirklich vor Gott getreten ist, um zu flehen und auch um Segen zu bitten, um Schutz für sein Volk. Der Gott gebeten hat, wieder zurückzukehren zu seinem Volk, ihm wieder Gunst und Führung zukommen zu lassen. Und wir wissen, dass wir einen Gott haben, der Gebet hört. Und hier im Zusammenhang mit dieser Person sehen wir, dass auch hier Gott Gebet erhört. Und wir merken, wie aufrichtiges Gebet und eine persönliche Beziehung zu Gott, insbesondere von Einzelnen, wirklich etwas bewegen kann. Unabhängig davon, ob sie gerade prominent sind oder nicht, unabhängig davon, ob wir ganz viele Kapitel in der Bibel über diese Personen finden oder nicht. Und das ist das, was mich so freut, dass wir das auch in dieser Gemeinde haben. Stille Beter im Hintergrund, die den Arm Gottes bewegen können. Aber das können wir alle sein und deswegen ist auch dieser Jabez ein wirklich schönes Vorbild. Es kommt eine kleine Verbindung zu einer Person, die wir schon gehört haben. Wer kennt denn Schifra und Pua? Hey, oh, jetzt. Ja, genau. Das sind die Hebammen vom Mose, genau. Ne? Also wir hatten eben die Mutter, die durch ihren Mut und letztendlich auch ein Stück weit durch ihre Cleverness Mose gerettet hat, und diese beiden Hebammen, zwei hebräische Hebammen, ne, die haben dann dafür Sorge getragen, dass Mose dann auch sozusagen am Leben blieb. Also auch sie haben sich ein Stück weit gegenüber dem aufgelehnt, was vom Pharao eigentlich sozusagen per Dekret da kundgetan wurde. Und auch sie hatten ihren Anteil daran, dass die Geschichte mit Mose und dann mit dem Volk Israel so weiterging, wie Gott es geplant hat. Sein Überleben war ein Stück weit oder ist ein Stück weit auch ihnen zuzuschreiben. Und wir merken wieder ganz kleine Personen im Hintergrund, eine Hebamme, ja, aber sie haben dafür gesorgt, dass Mose überleben konnte und ihre Treue zu Gott, zu ihrem Gott, hat letztendlich, ich denke auch für uns, wieder ein Vorbild, im Kleinen treu zu sein. Jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Person und ich musste jetzt so denken an euren Kreativ-Samstag, wo ihr die Gaben aus euch rausgekitzelt habt, zu zeichnen. Ne? Ich sag, der eine oder andere war ja dabei. Du grinst schon so. Bezalel. Also ich sage es euch direkt, er war ein Künstler. Ja? Bezalel, den finden wir auch in der Bibel. Und das war derjenige, der von Gott die Beauftragung hatte, die Bundeslade und alles, was da so drin war, herzustellen bzw. diese Arbeiten zu überwachen. Und was ich damit sagen will, weshalb diese Person so einzigartig ist, er hat von Gott ganz wunderbare Gaben mitbekommen, ne? Nämlich nicht nur sozusagen das zu verstehen, was angewiesen wurde, wie das zu machen ist, sondern er war selber auch handwerklich begabt. Er konnte aber auch eben anderen das so vermitteln oder sie anleiten, dass sie das genauso herstellen konnten, wie es Gottes Plan entspricht. Und das zeigt für mich, jeder von uns hat bestimmte Gaben, hat Dinge, die er kann. Und wir wissen, Sigrid malt wunderbare Bilder, andere haben auch die Gabe, sich künstlerisch zu betätigen. Ihr habt das super gut im musischen Bereich. Ich habe jetzt von beiden nichts, aber ist ja auch nicht so schlimm. Man kann dafür andere Sachen. Aber ich glaube, jeder hat eine bestimmte Gabe. Und was wir hier an dieser Person finden, ist, dass er diese Gabe einbringt für Gott, seine Fähigkeiten den göttlichen Anweisungen unterstellt und sich dort einbringt. Und wir wissen, dass letztendlich das, was dort geschaffen wurde, letztendlich auch für die Juden und in der Bibel an so vielen Stellen vorkommt. Es war also eine sehr bedeutungsvolle Arbeit, für die Bezalel seine Fähigkeiten eingesetzt hat. Unsere Talente, unsere Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, für ihn einsetzen. Springen wir wieder zum Neuen Testament. Epaphroditus. Kennen alle diejenigen, die sich mit den Briefen von Paulus beschäftigen, wird im Philipperbrief erwähnt. Und er war jemand, der anders als Barnabas, aber auf seine Weise letztendlich auch der Gemeinde diente, der im Prinzip ein Mitarbeiter von Paulus war, der von der Gemeinde in Philippi gesandt wurde, um Paulus zu unterstützen. Und er wurde schwer krank, das lesen wir auch. Aber er war bereit, sein Leben für die Arbeit für Christus letztendlich zu opfern, zu riskieren. Und er kümmerte sich sehr stark um Paulus, war bereit, ihn in einer gewissen christlichen Brüderlichkeit zu unterstützen. Er war opferbereit und war unterwegs in diesem ersten christlichen Missionsauftrag. Wir finden, dass Paulus ihn liebevoll erwähnt. Er nennt ihn seinen Bruder, seinen Mitarbeiter und Mitkämpfer und er hebt ihn ein Stück weit hervor. Auch hier sehen wir, das ist ein einfacher Mitarbeiter. Und trotzdem zeigt Paulus uns, wie sehr er ihn wertschätzt. Und ich denke, das ist auch etwas, ihr alle als Teil dieser Gemeinde, als Teil der großen Gemeinde Gottes, ihr seid wertvoll, ihr seid Mitarbeiter und so wie Paulus hier diesen Epaphroditus in ein gewisses oder in ein bestimmtes Licht rückt, seinen Dienst wertschätzt, ich denke, genauso sollten wir das untereinander machen, aber genauso macht es letztendlich Gott. Wer kennt denn den Barzillai? Den finden wir in 2. Samuel und als das war so eine Zeit, also da geht es nämlich eigentlich um David und jeder kennt da David. Und das war die Zeit, wo David vor Absalom flüchten musste. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn jemand auf der Flucht ist und relativ wenig Unterstützer hat, dann sind Menschen, die einen offenen Blick dafür haben, was ist richtig und was falsch und die sich auf die Seite von denjenigen schlagen, die da eigentlich verfolgt werden, dann sind das oft Tätigkeiten und ihr erinnert euch auch an die Zeit, wo auch hier der eine oder andere sich sehr intensiv darum gekümmert hat, dass Menschen aus anderen Ländern, die zu uns gekommen sind, unterstützt wurden. Das ist eine Arbeit, die passiert im Hintergrund, die wird nie so richtig oben an die große Glocke gegangen, aber sie ist wichtig. Und dieser Barzillai, der unterstützt David, indem er Vorräte und Nahrung zur Verfügung stellt, ihnen eine Schlafstätte gibt. Und in dieser Zeit, wo andere in großer Gefahr sind und wo man sich vielleicht auch selber in große Gefahr begibt, die prägt diesen Barzillai. Er war derjenige, der sich gegenüber David loyal verhielt, sondern und auch darüber hinaus bereit war, andere zu unterstützen. Und ich denke, hier finden wir ein Vorbild auf der einen Seite in materieller Hinsicht, aber ich denke, das Gleiche gilt natürlich auch in geistlicher Hinsicht. Zu sehen, wo Menschen in Not sind, die wir unterstützen können mit unserer Anwesenheit, mit unserer Zeit, mit unseren tröstenden Worten, mit unseren mutmachenden Worten. Ich denke, darin kann der Barsilai ein gutes Vorbild sein. Tychikus, wer kennt den? Auch wieder jemand, den wir in den Briefen des Paulus finden. Ich denke, der eine oder andere hat ihn schon mal gehört. Auch er, jemand, der bereit war, sich als Bote gebrauchen zu lassen, um letztendlich die gute Botschaft, die frohmachende Botschaft weiterzugeben. Wir finden ihn in Epheser 6, Vers 21 zum Beispiel, wo Paulus ihn als geliebten Bruder und treuer Diener im Herrn bezeichnet. Und ist das nicht so etwas wie, ihr kennt das von diesen Generalen, wenn die hier so alle ihre Orden haben, ihre Auszeichnung. Was für eine Auszeichnung. Und ich wünschte mir, dass jedem von uns bewusst ist, hey, wenn wir uns einbringen und wenn es eben nur der Dienst als Bote ist, das Evangelium weiterzusagen, dann bekommen auch wir diesen Orden, diese Auszeichnung auf die Brust geheftet, treuer Diener oder treue Dienerin im Herrn. Noch zwei Damen aus dem Alten Testament, die euch vielleicht wieder ein wenig bekannter sind. Die Witwe von Zarpat. Wer kennt die Witwe von Zarpat? Der Alex und Frank kennen sie. Wart ihr schon mal bei der zu Besuch? Nein. Ja, genau, Alex. Weißt du, in welchem Buch wir die finden? Genau, erste Buch der Könige, genau. Hungersnot. Ne? Und Elia fand Zuflucht bei dieser Frau, bei dieser Witwe, die eigentlich sich schon darauf eingestellt hat, mit ihrem Sohn die letzte Mahlzeit zu bereiten und dann war es das. Und trotz dieser Umstände, und das ist so bemerkenswert, trotz dieser Umstände, dass sie eigentlich schon mit allem abgeschlossen hat, folgt sie der Bitte Elias, ihm Speise zu geben. Und ich denke, diese Selbstlosigkeit, die wir hier finden bei dieser Frau, das Letzte zu geben, ist wirklich ein wunderbares Vorbild auch für Glauben. Und das Schöne ist, was wir hier finden, Gott sieht diese Dinge. Er sieht diese Dinge und wir wissen, dass diese Frau belohnt wird, denn das Mehl in ihrem Krug oder in ihrem Topf und das Öl, das wurde von da an nie leer. Sie, die bereit war, sich selbstlos ihr Letztes zu geben für einen Propheten Gottes, sie wurde in gleicher Weise und noch viel mehr belohnt durch Gott. Gott hat sich fortan um ihre Versorgung gekümmert. Und ich denke, das ist so wunderbar zu wissen, dass dieses Prinzip, was Gott hier anwendet, das Taten des Glaubens, nicht leer zurückkommen. Gott wird sie beantworten. Vielleicht nicht immer so, wie wir denken. Aber ich sage einfach mal, wie würden wir so landläufig sagen, der lässt sich nicht lumpen, sondern er zeigt sich erkenntlich und das finden wir auch hier. Und eine weitere Frau aus dem Alten Testament, die kam nämlich aus Schunem. Und jetzt wieder der Elia, der Prophet Gottes, und auch sie, vielleicht nicht wie die Witwe von Zarpat, die dort ihr letztes Essen gab, aber auch sie erkannte die Person Elia, erkannte seinen Auftrag und sie zeigte eine sehr großzügige Gastfreundschaft. Sie hatte immer für ihn ein Zimmer bereit. Und was das Schöne ist, diese Bereitschaft, gastfreundlich zu sein, war nicht davon geprägt, dass sie vielleicht etwas erwartet hat, sondern es war letztendlich ihr Respekt und die Ehrfurcht vor diesem Propheten, vor dem, was Gott auch für andere, die Gott dienen, sozusagen sich überlegt hat. Und dann zu sagen, Mensch, ich möchte diese Person unterstützen. Und in diesem Fall war es eben diese Gastfreundschaft. Und auch das wurde belohnt, denn dieses kinderlose Paar, das bekam dann eben Nachwuchs. Aber ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht, denn das Glück, das währte nicht so lange, denn dann starb dieser Sohn. Und Elias, der erweckte ihn wieder zum Leben. Und das, auch das zeigt, wie Gott uns in Not nicht alleine lässt, wie auch gerade eine persönliche, intensive Beziehung zu Gott hilft und Gott sich auch da ja, freundlich zeigt und letztendlich wieder großes Glück in dieses Haus schenkt. Was ich eigentlich an diesem Morgen mal aufzeigen wollte mit all diesen Beispielen, sind eigentlich zwei Dinge. Also nicht nur, dass diese Personen uns Mut machen können, weil das waren genauso kleine Lichter, wie wir vielleicht kleine Lichter sind, das ist schon mal ermutigend. Die hatten alle ihre Macken, alle ihre Fehler, die hatten alle nicht unendliche Möglichkeiten, etwas zu tun und trotzdem haben sie es gemacht. Und das kann uns ermuntern. Und auf der anderen Seite wollte ich euch ein bisschen ermuntern, studiert es mal in eurer Bibel und ihr werdet feststellen und achtet mal gerade nicht auf die großen Namen, sondern auf die ganzen kleinen. Es ist wirklich faszinierend, wie viel Gott uns in seinem Wort zu schenken hat, wenn wir auch bewusst auf die kleinen Randfiguren achten. Amen.